Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur feierlichen Eröffnung vom 9. Umundo-Festival hier im japanischen Palais. Schön, dass ihr und Sie so zahlreich hier erschienen seid und sind. Wir sind zum ersten Mal auf dieser Elbseite, das freut uns ganz besonders. Die Räumlichkeiten hier sind traumhaft, es ist wunderschön, es ist eine Freude, hier das Festival eröffnen zu dürfen. Unser diesjähriges Fokusthema Armut und Reichtum, unsere Zukunft in einer geteilten Welt. Ein schweres Thema, nichtsdestotrotz möchten wir das gerne auch festiv angehen, mit interessanten Workshops, Vorträgen, Ausstellungen, die ihr zum Teil auch hier sehen könnt. Ein großes, reichhaltiges Programm erwartet euch. Wir haben es deswegen auch so reich und vielfältig aufgebaut mit so vielen verschiedenen Inputs, weil einfach der Anspruch unseres Festivals ist, den Diskurs zum Thema nachhaltige Entwicklung unter unserem Fokusthema nach Dresden zu holen, Räume zu schaffen, wo Leute diskutieren können, Informationen bekommen zum Thema nachhaltige Entwicklung, Armut und Reichtum in der globalen Perspektive, sich austauschen können, neue Ideen finden, vielleicht auch die eigene Handlung in Frage stellen, Menschen zum Nachdenken anregen, Fachwissen auch in alltagstaugliche Sprache übersetzen. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Okay, passt das jetzt zum Fachwissen? Ist das alltagstauglich?
Wir schauen mal, wie wir das einbetten.
Work in progress, okay. Ja, ich mache einfach weiter. Handlungs- und Teilhabemöglichkeiten. Also wenn jemand noch was zu dem Fuchs einbringen möchte, dann gerne auch hier. Das Programm habt ihr sicherlich schon gesehen. Da sind alle Veranstaltungen drin. Gerne nochmal reinblättern. Heute ist der erste Tag. Wir werden 9 Tage lang viele verschiedene Dinge zeigen, bieten. Das soweit erstmal kurz zur Begrüßung. Jetzt möchte ich gerne meinen Kollegen Chris übergeben.
Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen hier zur Eröffnung vom Festival. Ich möchte ganz kurz was zum inhaltlichen Anker sagen. Armut und Reichtum, unser diesjähriges Fokusthema, warum haben wir das gewählt? Worum soll es da gehen? Wie Steve schon sagte, ein sehr großes Feld. Es ist sehr schwer, das einzuengen irgendwo, dort einen gescheiten Rahmen zu finden. Für uns war es erstmal ein Aufhänger, dass in der Agenda 2030 natürlich dem Thema oberste Priorität eingeräumt wird, möchte bis 2030 die globale Armut überwunden haben. Die größte Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung also. Und dennoch beobachten wir, dass die Kluft zwischen Arm und Reich beständig wächst. Viele Analysen zeigen, dass trotz der Verringerung der Armut nach Definition der Weltbank mit $1,90 am Tag pro Kopf, die Armut gesunken ist, deutlich, aber die soziale Ungleichheit weltweit gewachsen ist. Wie ist das zu erklären? Und wir wollten uns in diesem Jahr ein bisschen diesem Thema widmen und doch den Blick auch darauf richten, nicht nur zu erklären oder zu fragen, wie sind jetzt die Zahlen, wie sind die Fakten, sondern wir wollten auch den Blick auf uns richten, auf uns westliche Industrieländer, die von dieser sozialen Ungleichheit doch im Wesentlichen sehr profitieren und die Entwicklungschancen der armen Länder doch deutlich geringer sind. Und das Problem findet sich in unserem Titel wieder. Wir leben in einer geteilten Welt, und in der es, so wie der Soziologe Stefan Lessenich sagt, den einen deshalb gut geht, weil es den anderen schlecht geht. Und das hat natürlich eine Konsequenz für die Frage, was das für die Armutsbekämpfung bedeutet, wenn wir diese Vorstellung äußern. Das heißt, dass das Armut nicht das Ergebnis eines Entwicklungs- und Kompetenzdefizites ist, sondern dass Armut eben politisch gemacht ist. Und wir uns dieser Tatsache zuwenden sollten. Und das heißt eben auch, dass wir als Nutznießer dieser sozialen Ungleichheit, als Empfänger des Wohlstandes, der global produziert wird, eben auch in die Verantwortung bewegen müssen, wenn nicht aus moralischen Gründen, wie wir heute zunehmend sehen, so doch aus auch Gründen des aufgeklärten Eigeninteresses, Verantwortung zu übernehmen, sich dem Thema zu widmen und in unserem Alltag und auch in unserem alltäglichen Handeln und im politischen Engagement das Thema aufzugreifen und ja gemeinsam vielleicht eine Transformation dort anzuregen. Und das möchten wir irgendwie mit unserem Programm leisten, ein Stück weit Anschub geben. Das ist natürlich ein hohes Ziel, aber zumindest ein paar Impulse raussenden. Das wäre das wäre schön, wenn wir darüber diskutieren und vielleicht auch live in der Woche erproben, wie man sich dem Thema zuwenden kann. Ja, so viel von mir. Ich freue mich, dass ich für unsere Eröffnung drei Eröffnungs- oder Begrüßungsrednerinnen gewinnen konnte, die ich jetzt in der Reihenfolge der Nennung, ich stelle sie ganz kurz vor, hier auf die Bühne bitte. Zunächst Frau Nanette Znöb, die Direktorin der Museen für Völkerkunde Dresden, Leipzig und Herrnhut und die Kuratorin der hier im Haus befindlichen Prolog-Ausstellung, die auch noch jetzt am Wochenende besichtigt werden kann. Danach freue ich mich, dass Eva Jenigen, die Bürgermeisterin und Beigeordnete für Umwelt und Kommunalwirtschaft der Stadt Dresden, den Weg hierher gefunden hat und uns ein paar Begrüßungsworte sprechen wird. Und unser dritter Gast, Frau Julia Leuterer, sie ist Geschäftsführerin des Lokal Agenda 21 für Dresden e.V. Ja, vielen Dank für Ihr Erscheinen, dass Sie Zeit gefunden haben. So, ich übergebe an Frau Znöb.
Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, es ist ganz schnell mache ich meine Begrüßung. Ich bin ganz stolz, dass das Umundo Festival unseres Haus gewählt hat, um hier seine Vorträge, seine Konferenz hier zu organisieren. Weil ich glaube, wenn ich das Programm auch so lese, glaube ich, dass das ganz gut bei uns passt. Vielleicht für diejenigen, die noch nie gehört haben von das Museum für Völkerkunde, was leider doch immer noch schwierig ist, um zu bewerben. Ich bin, Sie hören, ich bin Niederländerin. Ich bin seit 2 Jahren in Sachsen und bin Direktorin von 3 Völkerkundemuseen. Hier das Völkerkundemuseum, was seit mehreren Jahren geschlossen war, hier im Japanischen Palais, das Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig und das Museum in Herrnhut. Und meine Aufgabe war, um diese 3 Völkerkundemuseen zu modernisieren und zu vielleicht auch zu glokalisieren. Ich meine damit, um globale Geschichte auch mit lokaler Geschichte zu verbinden. Im Grassi-Museum haben wir, ich kam hier im Februar 2015, nach 25 Jahren in Paris gelebt zu haben und habe leider natürlich sofort diese deutsche Gesellschaft mit Pegida-Demonstrationen mitgemacht, nach anderen Demonstrationen in Paris vom Front National. Sofort mit diesem Anfang wollten wir so schnell wie möglich Vorträge organisieren, Kurse, Workshops, um zum Beispiel über die Islam, über über Fremdfeindlichkeit zu reden und so weiter. So, das ist auch unsere Aufgabe und auch Ihre Symposium hier, natürlich über Armut und Reich, sind natürlich alle Themen, die in moderne ethnologische Museen stattfinden müssen. Im Japanischen Palais haben wir eine experimentelle Ausstellung gemacht, sehr experimentell, weil das ist eine Ausstellung, schon freier Eintritt zwischen, okay. Eine experimentelle Ausstellung, die sich jeden Monat eigentlich weiterentwickelt hat. Wir haben das angefangen im Dezember 2016 mit 12 Kisten, worin Objekte lagen. Sie hören, meine Deutsch ist noch nicht wirklich perfekt, wo Objekte ihre Biografie, ihre Geschichte erzählen. Was ist das eigentlich für ein Objekt aus Togo, aus Lomé, die hier in Dresden ankommt in 1922? Was kann ihr eigentlich hier fühlen? Was kann ihr eigentlich hier uns erzählen? Und so haben wir jeden Monat kam eigentlich eine Installation dazu und nach 10 Monaten, das war die letzte, haben wir in Oktober, wo sind wir heute? In Oktober haben den 14. September die letzte Station haben wir geöffnet. So, Sie können auch heute Abend, ist diese Werkstattausstellung ist auch offen, weil normalerweise ist hier nur am Wochenende zu besuchen. Die Idee ist natürlich, dass das Völkerkundemuseum natürlich permanent hier einen Ort hat, um auch so mit euch so Kooperationen anzufangen und über all diese Themen, worüber sie die nächsten Tage reden, dass wir das auch hier in unsere Ausstellungen vermitteln können. Dann habe ich fast alles gesagt. Zum Ende wollte ich nur noch sagen, dass wir hier mit meinen Mitarbeitern bereiten wir eine riesige, wichtige Tag vor. Und vielleicht ist das interessant für Sie. Es hat etwas zu tun, denke ich, mit Themen, für wen Sie auch interessiert sind. Wir am Montag kommt die erste Restitution von menschlichen Gebeinen aus unserem Museum. Wir haben tausende menschliche Gebeine aus allen Kontinenten in unserem Museum für Völkerkunde. Diese Gebeine wurden Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert gesammelt natürlich für sogenannte wissenschaftliche Zwecke, Rassenkunde. Und jetzt fangen wir wirklich an, um Schritt für Schritt diese Gebeine zurückzuschicken. Am Montag ist das die erste Restitution, die in Sachsen anfängt. Und das ist ein Beginn einer langen Geschichte. Und da kommt am Montag kommt eine Delegation aus Hawaii, die vier gestorbene Vorfahren wieder mitnehmen zu Hause nach Hawaii. Und das findet am Montag statt. Am 18 Uhr Montag gibt es eine öffentliche Veranstaltung. Sie sehen keine Gebeine, das ist natürlich überhaupt nicht der Grund. Aber Sie können hören, was für solche Herkunftsländer, Societies, was das bedeutet eigentlich, wenn man seine Vorfahren in einem Depot irgendwo in Deutschland, in Europa hat. Und ich glaube, es könnte wirklich eine sehr wichtige Erfahrung für uns alle sein, um das auch zu hören. So 18 Uhr Montag gibt es diese Veranstaltung. Aber das ist die Ende meine kleine Rede. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier gekommen sind, und ich wünsche Ihnen alle eine sehr schöne 2,5 Tage hier im Japanisch Palais, und ich hoffe, dass wir uns weiter in der Zukunft regelmäßig auch treffen in der Ausstellung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Nanette Snob. Ich möchte gleich weiterleiten zu Eva Jenigen. Danke.
Sehr geehrte Frau Snob, liebes Umundo-Team, liebe Frau Läuterer, sehr geehrte Damen und Herren und ganz besonders liebe Vertreterinnen und Vertreter dieser vielen Initiativen, die dieses Festival möglich machen. Frau Snob, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, müsste ich eigentlich erst einmal schweigen. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass das Festival in Ihrem Haus hier in dieser Stadt ganz besonders gut stattfinden kann und auch gerade in diesem Kontext. Denn er zeigt ja, wie wir uns dem zuwenden müssen, was wir in der Vergangenheit getan haben, wie aber eben auch die Folgen dessen, was wir jetzt tun, Folgen in der Zukunft haben werden. Und da sind wir schon beim Thema dieses Festivals, zu dem ich Sie euch alle ganz herzlich hier heute und in der kommenden Festivalwoche begrüßen möchte. Ich habe mich noch mal vergewissern müssen, es gibt das Festival, das zur Vielfalt von Dresden jetzt schon länger dazu gehört als die Pegida-Demonstration, schon seit 9 Jahren. Seit 9 Jahren, und ich weiß, ja, konservative Stadt, Jubiläumsreden erst in der Rundenzahl. Ich weiß aber, das soll ja auch eine feierliche Eröffnung sein. Seit 9 Jahren, das steht für Beharrlichkeit, das steht für Wachstum nachhaltiger Initiativen, das steht für Zusammenarbeit vieler Menschen, denn es ist ja wirklich nicht einfach so ein vielfältiges Programm mit so unterschiedlichen Partnerinnen, Partnern und jeweils an verschiedenen Orten auf die Beine zu stellen. Das 9 Jahre in Folge zu schaffen und zu verstärken, das ist wirklich schon erstmal ein Grund zum Feiern. Und deshalb vorab ganz vielen Dank an alle Einzelnen, die daran beteiligt sind, mit kleineren oder mit größeren Beitragen. Das gesamte Puzzle ergibt das Bild. Große und kleine Taten sind es auch, mit denen sich Umundo jedes Jahr befasst. Beharrlichkeit zur Veränderung ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des diesjährigen Themas. Der Umgang mit Armut und weltweiter Ungleichheit macht genau die Beharrlichkeit erforderlich, die Sie hier mit Ihren Initiativen an den Tag legen. Die Welt steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen und Veränderungen. Und da steht ganz besonders die soziale Ungleichheit im Blick, muss im Blick stehen zwischen dem weltweiten Norden und dem Süden, aber auch hier vor Ort. Der Wohlstand in der Welt ist mittlerweile enorm, aber die Vorrednerinnen, der Vorredner haben es schon gesagt, die Armut ist es auch. Manchmal glaube ich hier in Deutschland, in Europa, dass Armut auf der Welt zwischen all dem Wohlstand umso mehr auffallen sollte. Dann wieder stelle ich fest, dass es vielleicht auch ganz anders herum ist und der Wohlstand zwischen der Armut auf der Welt kaum auffällt, aber umso stärker in seinen Folgen auffallen wird, denn beides ist wahrscheinlich richtig und klar. Und daraus erwächst natürlich die Verantwortung für die Menschen und die auf ihr Leben. Es sind eben nicht nur die sozialen Fragen jetzt, die zur Ungleichheit beitragen, sondern mit dem, was wir jetzt tun mit den Ressourcen, erzeugen wir zukünftige soziale Probleme oder auch soziale Chancen. Ökologische Ressourcengerechtigkeit heute ist die Grundlage für Sozialpolitik morgen. Und meine Aufgabe als Umweltbürgermeisterin ist genauso die, wie diejenige, wie aller anderen politischen Entscheider, aber auch die aller Menschen in unserer reichen Gesellschaft, lokale Schlussfolgerungen aus diesen Fragen zu ziehen. Für die staatlichen Entscheidungen und auch für unsere privaten. Was tun wir hier, um Natur und Ressourcen in Dresden zu schonen, in Deutschland zu schonen? Was tun wir, um nicht weiter unsere Produktion klimaschädigend in andere Länder zu verlagern und wo wir doch auch unsere Klimaziele in Dresden, in Deutschland noch nicht einhalten. Die Umweltministerin hat es jetzt zum Ende ihrer Amtszeit sehr deutlich gesagt. Ich habe es zum Beginn meiner Amtszeit auch dargestellt. Wir müssen also hier ganz vor Ort handeln und ich will ganz ehrlich sein, die Stadtverwaltung braucht dazu auch sanften Druck. Aber nicht nur sie. Wenn ich in wenigen Tagen als Vertreterin unserer Stadt an der globalen Klimakonferenz der 23. diesmal in Deutschland teilnehme, werde ich eine Stimme sein, die dazu beitragen muss zu sagen, jede Regierung, die neue deutsche Regierung, aber auch die sächsische Regierung, wird daran gemessen, was sie tut zur Umsetzung des Klimaschutzvertrages. Damit verbinden sich viele Themen. Ich möchte an dieser Stelle mit Blick auf das letzte Jahr ganz besonders denen danken, die sich in den vergangenen 2 Jahren sehr darum bemüht haben, dass Dresden den Titel Fairtrade-Stadt nicht nur bekommen, sondern auch schrittweise angenommen hat. Ganz bewusst formuliere ich das so, denn ohne ihre Beharrlichkeit wäre Dresden nicht zu diesem Titel gekommen. Er ist eine Selbstverpflichtung. Und sie tun noch mehr, sie treiben die Stadtverwaltung an, das in ihrem Tun auch umzusetzen. Und das braucht sie auch, den Antrieb, ich kann das sozusagen von Ihnen sagen. Es kommt langsam voran und es kann noch schneller werden. Konkret handeln nach großen Zielen der Nachhaltigkeit, nach den globalen Nachhaltigkeitszielen. Das ist das, was eine Zukunftsstadt ausmacht. Das ist das, woran auch europäische Kulturstädte gemessen werden. Und das ist eben nicht nur im globalen, sondern auch im lokalen Rahmen gemeint. Wir erleben gerade eine Zeit, wo Menschen wie Sie sich vielleicht manchmal darüber rechtfertigen müssen, das große Ganze in den Blick zu nehmen. Und wir drohen in eine Zeit zu geraten, in der Rücksicht und Verantwortung die über den eigenen Tellerrand hinausgeht, nicht nur belächelt, sondern manchmal sogar als Volksverrat beschimpft wird. Und die Unterstützung für diese Haltung ist ja nicht unerheblich. Umso wichtiger sind Veranstaltungen wie Umundo. Immer wieder erfordert es besondere Beharrlichkeit, nicht zu schweigen in diesen neuen Bedrohungen, sich ihnen entgegenzustellen, aber eben auch aus diesem bürgerschaftlichen Engagement heraus Partizipation, Beteiligung an staatlichen Entscheidungen zu fördern und damit die Demokratie zu stärken und die Verwaltung anzutreiben. Es erfordert, ich glaube, das geht uns allen so, Beharrlichkeit gegen die eigene, vielleicht manchmal aufkommende Verzweiflung anzutreten. Sie beweisen, dass Sie das hier können. Seien Sie mutig, treten Sie vor, seien Sie hörbar in der Stadt, in diesem Land. Ihr Engagement ist es, das Veränderung hier vor Ort und auch in der Welt bewirken kann. Nur das gesamte Puzzle ergibt das Bild, nur die einzelnen Schritte, das Handeln vieler ergeben die Veränderung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen neben meinem Dank Ausdauer und Wirkung und Freude und Witz. Den Fuchs haben wir ja schon gesehen. Ein schönes Festival.
Dankeschön, Frau Jenigen. Ich reiche weiter an dich, Julia Leuter.
Genau, alle guten Dinge sind drei. Ich darf zuletzt auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur heutigen abendlichen Eröffnung des diesjährigen Umundo-Festivals hier im schönen japanischen Palais. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich ein Grußwort zum heutigen Abend halten darf. Das mache ich natürlich sehr gern. Und mein größter Dank und Respekt gilt auch all den Menschen und Organisatorinnen, die dieses Festival seit nun inzwischen 9 Jahren ermöglichen, die es organisieren, die es bekochen und die es sozusagen durch ihre tatkräftige Unterstützung überhaupt zu dem machen, was es ist. Seit also 9 Jahren hat dieses Umundo-Festival auch das Ziel, die Menschen in dieser Stadt wachzurütteln, sie für eine enkeltaugliche Zukunft hier und auch anderswo zu motivieren und ihnen auch das Handwerkszeug mitzugeben, um diese Zukunft auch aktiv mitbauen zu können. Und seit dieser Zeit verbinden die Organisatorinnen vor, während und nach dem Festival die aktiven Menschen in dieser Stadt, indem sich diese bei einem Film, einem Vortrag, einem Seminar, einer Diskussion oder auch einer Exkursion mal treffen und feststellen, hey, wir wollen eigentlich dasselbe in dieser Stadt bewegen. Gesundheit? Genau, lass es uns doch gemeinsam tun. Hier haben sich Umweltbildner getroffen, die danach zusammen noch mehr Umweltbildung in die Stadt getragen haben. Hier haben sich Gärtnerinnen und Leute, die gerne gärtnern wollen, getroffen und haben Gärten gegründet. Hier haben sich auch Menschen getroffen, die gerne essen oder gerne über Essen reden oder über Essen nachdenken und einen Ernährungsrat gegründet und bestimmt noch vieles, vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, wenn wir alle mal den Organisatoren so einen richtigen Boost geben wollen, können wir ihnen dann nach der Eröffnung mal sagen, was alles aus dem Umundo-Festival in den letzten 9 Jahren entstanden ist. Ich glaube, das würde ihnen ganz gut tun, so ein Feedback. Also das können wir gerne alle noch machen. Es sind bestimmt schon sehr, sehr viele Dinge entstanden, die ich nicht auf dem Schirm habe, die Ihnen vielleicht einfallen. Und was die Organisatoren seit diesem Jahr auch erfolgreich betreiben, worauf ich ein bisschen neidisch bin, ist sozusagen eine aktive Reduktion des Umfangs des Festivals, um sich sozusagen auf die eigene Gesundheit und auch die Qualität der Arbeit zu konzentrieren, also sozusagen Degrowth in Action. Das ist ein Beispiel, was man mal hervorheben müsste, finde ich. Das Programm sieht immer noch voll aus, wie ich finde, aber es... Ich finde, die Organisatoren sehen deutlich entspannter aus. Das spricht sozusagen für die Reduktion. Denn ich denke, auch die Wachstumslogik steckt viel, viel tiefer drin in uns Menschen, als uns lieb ist. So, das ist immer eine Erkenntnis, die ein bisschen wehtut. Alles muss immer größer und besser und effektiver und schneller und inzwischen auch smarter werden. Und selten stellen wir uns als Gesellschaft oder auch persönlich die Frage, ist es genug? Reicht es? Würden Sie sich als arm bezeichnen? Oder sind Sie reich? Sind Sie reich an Zeit? Oder arm an Möglichkeiten? Sind Sie reich an Schuhen? Oder arm an Lebenserfahrung? Wie viel von Ihrem Konsum ist Ersatzbefriedigung? Und wie viel von Ihrer Selbstoptimierung ist Verzicht? Wissen Sie eigentlich, was Sie wirklich bereichert? Und wo sind Sie arm dran? Und hier ist zumindest für mich der Zusammenhang auch zwischen Nachhaltigkeit und Armut und Reichtum, dem diesjährigen Thema, denn es geht um meine und um ihre und um unsere Bewusstseinserweiterung, und zwar nur mit körpereigenen Drogen, also sozusagen Bewusstseinserweiterung durch Kontakt und Konfrontation mit Themen, damit wir auch sehen, auf wessen Kosten wir uns alltäglich bereichern und wer durch uns verarmt. Und ich habe mein Grußwort kurz gehalten und möchte eigentlich schon schließen mit zwei Zitaten von sehr unterschiedlichen Quellen. Das eine von Mahatma Gandhi, den kennt man wahrscheinlich, und eins aus einem meiner Lieblingsfilme Fight Club, erstmal von Mahatma Gandhi. Das macht nur auf Englisch Sinn, deswegen leider auf Englisch. The earth has enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Und Fight Club, ein bisschen der Kontrast, von Tyler Durden, den kennen Sie ja vielleicht, hat gesagt, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein sehr schönes Festival und freue mich auf das wirklich, wirklich tolle Programm und die schönen Filme und wünsche uns ein schönes Festival und bereichernde Begegnungen. Vielen Dank und viel Spaß.
Vielen Dank, Julia, für diese sehr bewegenden Worte, auch an dich. Das macht eigentlich die perfekte Brücke zu dem, was ich danach sagen wollte. Ja, so ein bisschen eigentlich off-topic, eine kleine Sache, die aber eigentlich ganz groß ist für uns und die laut Protokoll wahrscheinlich auch an dieser Stelle überhaupt nicht stehen sollte und nicht stehen darf, aber Chris, der eben mit mir hier auf der Bühne stand und ich, wir organisieren das Festival ja nicht allein. Wir stehen hier zwar auf der Bühne und sind gerade sichtbar, aber wie Julia das eben schon sagte, zum einen sind sehr viele Dinge schon in den letzten Jahren daraus entstanden, aber es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die hier dahinter stehen. Und das ist eben auch die Besonderheit oder eine der großen Besonderheiten an diesem Festival, die ich gerne an dieser Stelle nochmal herauskehren möchte. Es sind die Leute, die seit Monaten im Büro mit uns zusammen das Festival organisieren, die ich gerne an dieser Stelle auf die Bühne holen möchte, bitte, um Ihnen einen Applaus zu gewähren. Und kommt bitte allesamt. Dankeschön. Und es geht noch weiter, also spart eure Kräfte. Wir haben nämlich auch ganz viele Helfer, die draußen kochen, ehrenamtlich, das ganze Wochenende und die Zeit davor aktiv waren und sind und das leckere Essen zaubern. Es gibt Leute, die uns hier beim Aufbau helfen, beim Abbau. Leute, die ihr dürft gerne reinkommen. Ich möchte... Vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne diese ganzen Helfer, Unterstützer gäbe es das Festival tatsächlich nicht. Darauf wollte ich jetzt gerne hier an dieser prominenten Stelle nochmal hinweisen. Vielen Dank an euch. Und es gibt eben auch viele, die jetzt gerade hier nicht sein können. Es gibt die Programmpartnerinnen, die ihre freie Zeit unentgeltlich dafür zur Verfügung stellen, dass die Festivalwoche so funktioniert, wie sie funktioniert. Es gibt unseren Trägerverein Sukuma Arts, der uns unterstützt bei dem Aufstellen dieser großen Veranstaltung. Es gibt unsere Förderer, Kooperationspartner, eben unter anderem natürlich auch hier bitte nochmal zu nennen, das Japanische Palais oder das Team des Japanischen Palais hier, die uns diese tollen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich auch die Besucher und Besucherinnen, die dieses Interesse, das Interesse an dem Thema, das wir jedes Jahr auf die Beine stellen, aufbringen und natürlich durch ihre Anwesenheit auch erst ermöglichen, dass wir dieses Festival hier auf die Beine stellen können. Vielen Dank an alle an dieser Stelle. Und jetzt nur noch ganz kurz die letzten Worte von mir. Wir eröffnen hier heute das 9. Umunde-Festival und gleichzeitig eröffnen wir auch die kleine Fotoausstellung, die viele von euch wahrscheinlich schon draußen gesehen haben. 1% Privilege in a Time of Global Inequality, sehr passend zu unserem Fokusthema. Unser Fokusthema greift eben mit Armut und Reichtum auch die Spaltung der Gesellschaft auf. Ein wichtiger Schwerpunkt, den wir mit dieser Ausstellung hier deutlich machen möchten. Und sie ist eben gerade in dieser Ausstellung, wo Reichtum in seiner, ja, ich möchte gerne sagen, perversen Form dargestellt wird, inszeniert wird, eben sichtbar. Genau. Und ja, noch zu erwähnen, diese Ausstellung wurde kuratiert von Miles Little, einem Iren, der eben diese Fotos zusammengesucht hat, mit diesem Gedankengang, der dahinter steht, eben das alles mal präsent in die Mitte zu rücken und zu zeigen, dass Leute sich eben auch Gedanken darüber machen, eben auch, weil das Thema Reichtum gerade in den Medien eher klein gehalten wird und das Thema Armut eben sehr stark in die Mitte rückt. Aber um das eine zu verstehen, muss man eben auch das andere verstehen und deswegen hier diese Ausstellung.
Ich übernehme. Also das eine Prozent, ein Einblick in die Welt des einen Prozent der reichsten Menschen. Aber wir kommen nun zu den 99%, und die eben tatsächlich etwas weniger als die verbleibende Hälfte des weltweiten Wohlstands besitzen. Obwohl die Armuts Reduktion laut der Weltbank tatsächlich erfolgreich war, wie ich das vorhin schon sagte, nimmt die soziale Ungleichheit weltweit zu. Und besondere Aufmerksamkeit bei der Analyse dieser Ungleichheit erfährt regelmäßig der im Januar in diesem Jahr erschienene Oxfam-Bericht, der eben tatsächlich auch mit einem wirklich sehr markanten Wert wieder einmal dargelegt hat, wie krass eigentlich dieses Ausmaß ist, demzufolge eben die 8 reichsten Menschen, man kann hier sagen Männer, tatsächlich aktuell genauso viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das heißt, wie lässt sich eigentlich dieser Umstand erklären oder deuten? Auch interessant, wie sind die Reaktionen vielleicht auf diese Veröffentlichung? Welche Debatten werden dadurch vielleicht auch angeregt? Und um dieser Frage vielleicht ein bisschen näher zu kommen, freue ich mich sehr, dass wir heute Ellen Ehmke, Ungleichheitsanalystin bei Oxfam Deutschland, zu Gast haben, dass sie unserer Einladung gefolgt ist, diesen Abend hier zu eröffnen und einen Vortrag eben zu Hintergründen und eben der Entwicklung sozialer Ungleichheit zu halten. Bevor ich an dich übergebe, würde ich kurz was zu deiner Person sagen. Ellen Ehmke arbeitet in Berlin und hat dort Politikwissenschaften studiert und zudem in Istanbul und hat für nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen Jugend und Bildung gearbeitet. Sie war freiberuflich unter anderem für die ILO, also die Internationale Arbeitsorganisation, tätig. 2016 hat sie ihre Dissertation zu wohlfahrtsstaatlichen Politiken in Ländern des globalen Südens, am Beispiel Indiens, abgeschlossen. Heute arbeitet sie für Oxfam Deutschland als Analystin zum Thema soziale Ungleichheit und ihr wissenschaftliches und politisches Interesse gilt den Themen Ungleichheit, Wohlfahrt und Arbeit, soziale Sicherung in globaler Perspektive. Ich übergebe an dich und freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank.